Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Newsletter, der monatlich erscheint, zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Interviewfolge habe ich als Gast die Komponistin Carola Obermüller. Und Carola Obermüller hat in diesem Jahr den Heidelberger Künstlerinnenpreis erhalten. Ich habe mit ihr natürlich über sehr viele spannende Themen gesprochen und hier nun das Interview mit Carola Obermüller.
Hallo liebe Carola Obermüller, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik Leben. Willkommen.
Dankeschön, das freut mich sehr.
Ja, wir haben ja heute einen ganz besonderen Anlass, weil du bist die diesjährige Preisträgerin des Heidelberger Künstlerinnenpreis. Dazu möchte ich dir als erstes mal gratulieren.
Und Dankeschön. Die
Preisverleihung hat ja schon stattgefunden. Wie habt ihr das jetzt gemacht? Wir sind ja noch in diesen Corona-Zeiten, da muss ja wahrscheinlich wieder alles anders gemacht werden, aber ich weiß, dass etwas stattgefunden hat.
Ja, genau. Also erstmal war so ein bisschen die Frage, verlegen wir das auch wie alles andere? Aber da sich sowieso alles schon überall staut, war dann die Idee des Theaters, dass wir das als Livestream machen. Und da es natürlich eine Uraufführung beinhaltet hat, das beinhaltet nicht immer eine Uraufführung, aber doch fast immer ein Orchesterstück. Deswegen waren dann irgendwie ganz viele Tests natürlich notwendig. Das ganze Orchester hat sich getestet und alles mit FFP2-Masken und so weiter. Und dann wurde eine Firma engagiert, die Livestreams professionell macht. Und ja, der Deutschlandfunk kam zum Aufnehmen. Das wird immer gemacht bei dem Künstlerinnenpreis. Also das ging eigentlich alles ganz reibungslos über die Bühne. Es gab aber im Vorfeld natürlich mehrfach irgendwie Aufregung, weil es ist natürlich schon so, wenn da irgendwie einer einen positiven Test hat oder eine, dann ist die ganze Sache in Gefahr. Und die Dirigentin kam, Anu Tali, kam geflogen aus Tallinn, Estland. Auch da war unklar, wird das jetzt wirklich gehen. Es gibt ja für einige Länder mittlerweile Reisebeschränkungen und so weiter. Und ich kam aus USA geflogen. Und wir mussten natürlich alle in Quarantäne. Die Anu Tali dann im Hotelzimmer in Heidelberg. Die hat dann einen Kühlschrank hingestellt bekommen und musste sich da oben, wie sie sagt, im Turm, hat sie dann 5 Tage aufgehalten. Also es ist alles ein bisschen irre irgendwie, aber so ist es halt. Und wir haben es tatsächlich hingekriegt. Der Cellist kam aus Berlin, der musste jetzt nicht in Quarantäne, aber auch das ist ja irgendwie nochmal extra aufregend in diesen Zeiten. Ja, und der Livestream wurde dann vom Theater und von dieser Firma da eben eingestellt. Den konnte man dann verfolgen und den kann man auch immer noch anschauen, jetzt im Nachhinein. Genau, ein Teil der Preisverleihung sind ja dann auch noch weitere Leute, die mussten auch, glaube ich, alle getestet werden. Der Bürgermeister oder Kulturbürgermeister, wie er heißt, in Heidelberg, der kam auch. Und der Intendant und der Generalmusikdirektor, die waren dann alle anwesend. Aber sonst war natürlich niemand da. Das ist, kennt man ja aus anderen Livestreams. Es ist schon gespenstisch still dann nach dem Konzert. Da fehlt ein Klang.
Ja, also Gratulation und gut, dass das geklappt hat mit der Reiserei und ich wünsche natürlich auch, dass die Rückreise auch wieder klappt. Es ist ja ein Künstlerinnenpreis. Was bedeutet es für dich, so einen Künstlerinnenpreis zu bekommen oder hast du das Gefühl, braucht es so Komponistinnenpreise oder braucht es auch eine Frauenquote? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, die braucht es tatsächlich. Das habe ich die Jahre über immer wieder erfahren. Also zum Beispiel kriege ich nach wie vor immer mal E-Mails, die mir irgendwelche Wettbewerbe ankündigen, die ich doch bitte an meine Studierenden weiterleiten soll. Und da ist ganz oft die Jury einfach komplett männlich, zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel. Und das sind jetzt nicht nur Deutsche, das sind auch Italienische, Spanische, Französische, US, woher auch immer. Und wenn man die Konzertprogramme sich anschaut, es ist nach wie vor einfach eine traurige kleine Quote. Ich habe gerade heute früh von einer neuen Statistik gehört, die ist auch in meiner E-Mail. Da hat eine Musikwissenschaftlerin mal wieder die jetzigen Prozentzahlen sich angeschaut. Und das ist wirklich, weiß ich, das ist alles weit unter 10%, wenn man schaut, wie viele Komponistinnen werden aufgeführt, wie viele Dirigentinnen stehen den Orchestern vor in Deutschland. Das bezog sich jetzt auf Deutschland. Das ist alles, es geht voran, aber es ist sehr, sehr langsam. Und der Diskurs ist immerhin da. Das ist schon ein Riesenunterschied, wenn man sich die Situation von vor 20 Jahren anschaut, als ich in die USA ging. Da war der Diskurs irgendwie nicht möglich. Das war einfach, wurde abgeschmettert und war kein Thema sozusagen. Darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen nur über die Qualität der Kunst. Genau. Und insofern ist dieser Künstlerinnenpreis hochnotwendig. Heutzutage wie auch vor, wie lange gibt es den schon? Über 30 Jahre, glaube ich. Oder sowas um den Dreh. Und ich freue mich sehr, weil er ist halt, er rückt dann schon auch eben das Wirken von Künstlerinnen zumindest mal für einen Moment in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Und ja, das ist eine ganz tolle Sache und sehr notwendig.
Super. Was glaubst du, müssen wir tun, um den Komponistinnen sonst noch zu helfen oder zu mehr Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu verhelfen?
Naja, wir müssen den Weg weiter beschreiten, den wir jetzt beschreiten. Und ein ganz wichtiger Teil davon ist einfach der Diskurs. Und soweit es öffentliche Gelder sind, das ist ja in Deutschland dankenswerterweise immer noch der Fall. Und ich hoffe, dass das auch nach Corona weitergeht. Soweit es öffentliche Gelder sind, die verteilt werden, könnte man da auch wirklich Gender Budgeting mal in Betracht ziehen. Das heißt, wirklich tatsächlich auch mal gucken, wie viel Gelder geht denn an die männlichen, Komponierenden und wie viele gehen an die weiblichen Komponierenden, um da einfach ein bisschen bessere Verteilung zu versuchen. Das ist ja ein total komplexes Ding, so wie die ganzen patriarchalen Strukturen einfach komplex und ganz tiefgreifend sind. Das heißt, mit einfachen oder eingleisigen Methoden ist da nichts zu machen. Ist ein bisschen so wie mit Corona. Man muss eine Maske tragen, aber man muss auch auf Distanz gehen und man sollte sich auch noch impfen und man sollte auch lüften und so weiter. Also insofern, genauso ist es auch mit dieser Situation. Man muss eben schauen, irgendwie, ob man eine Quote hinkriegt, ob man die Gelder gerechter verteilt oder dass man die Gelder gerechter verteilt, dass man die Förderung von jungen Komponistinnen, Dirigentinnen und so weiter ausweitet und vielleicht in die Schulen mehr geht, dass man anfängt, im Musikunterricht auch mal Stücke von Komponistinnen zu hören. Und da rede ich jetzt auch von Schulen und von Musikschulen. Ich erlebe das am Beispiel meiner Kinder. Die sind beide natürlich vorwiegend in Albuquerque, New Mexico, haben die Musikunterricht, aber auch hier. Und wenn wir dann längere Zeit hier sind, in beiden Ländern, ist es so, beide haben, ich glaube, der Samuel hat ein Klavierstück von einer Komponistin gespielt. Die hat irgendwie so einen pädagogischen Band, ganz schöne Stücke. Helen Marley heißt die, war mir vorher nicht bekannt. Und das war's. Die haben ansonsten nur Repertoire von männlichen Komponierenden gespielt bisher. Und im Übrigen auch, das ist ein Diskurs, der ist hier noch gar nicht so, der wird hier noch nicht so geführt, auch nur von weißen männlichen Komponisten. Großteil übrigens auch von toten weißen männlichen Komponisten. Also es ist ja eigentlich ein alter Hut. Aber ja, da kann man ganz viel noch machen. Dieses Bewusstsein, ich glaube, da fängt es an. Und das Bewusstsein fängt halt auch schon bei den Kindern an. Und da gibt es viel zu tun. Da können wir noch viel mehr machen. Mhm.
Und wie war das dann für dich selber, deinen Platz zu finden? Ich meine, ich habe dich immer als sehr selbstbewusst erlebt und du warst ja auch schon früh super aktiv und es haben sich tolle Sachen für dich ergeben. Aber wie hast du dich dann so gefühlt oder war das überhaupt Thema für dich?
Ja, doch, das war Thema. Das war eigentlich schon früh, schon in meiner Schulzeit Thema. Da war ich in der Kinderkompositionsklasse und da gab es tatsächlich ein paar Mädels, aber keine von denen hat dann Musik, also Komposition studiert. Das war dann, neben mir waren das dann nur quasi Komponisten, die auch in der Kinderklasse waren. Und damals habe ich schon quasi angemerkt, dass das ja mit den Konzertprogrammen irgendwie ganz traurig ist. Und da war das so, dass dieser Diskurs eigentlich abgeschmettert wurde, beziehungsweise so ein bisschen irgendwie unverhältnismäßig aggressiv geführt wurde, so auch von allen Seiten, wahrscheinlich mich eingeschlossen. Und es war nicht immer ein Thema. Also ich habe in meinem Leben viel Förderung erfahren und viel von meinen männlichen Lehrern. Da bin ich auch sehr dankbar und glücklich. Ich hatte ja dann auch Lehrerinnen später. Das war alles wunderbar. Und aber wenn ich bin natürlich dann auch mit aus dem Grund in die USA gegangen, weil ich war dann schon später im Studium wirklich allein auf weiter Flur als weibliche Komponierende. Und es war anstrengend. Ich musste dann auch immer irgendwie, ich war so eine Exotin und musste irgendwie immer nur darüber auch sprechen, beziehungsweise es wurde irgendwie dann, im Rahmen von irgendwelchen Förderern, zum Beispiel das Indien-Institut München, mit denen hatte ich mal eine Zeit zu tun, das war auch toll, die haben mich nach Indien geschickt, das war super, aber zum Beispiel war das ein anonymer Wettbewerb und dann da war Subin Mehta mit beteiligt und dann kam irgendwie raus, ja, das Stück, das sie ausgewählt haben, ist von einer Komponistin und dann war irgendwie erstmal hier der Skandal, weil wir können doch keine Frau jetzt, so eine junge Frau allein nach Indien schicken, das geht ja gar nicht. Seit wann gibt es denn Komponistinnen? Das haben wir ja, damit haben wir nicht gerechnet. Also es war sehr schwierig irgendwie. Und dann, das war eine ganz komische Atmosphäre. Es war halt wirklich alles sehr altbacken da in der Führung, in der Leitung dieses Indien-Instituts. Es waren wirklich sehr nette Menschen, aber sie konnten mit einer Komponistin irgendwie nicht umgehen, so recht. Und es ist dann alles über die Bühne gegangen. Es hat dann schon geklappt, aber es war irgendwie so ein extra Ding. Und ich hatte da keine Lust auf Dauer. Ich wollte irgendwie so einfach nur quasi als musikmachender Mensch behandelt werden. Und das war mit ein Grund. Ich lernte dann so ein bisschen die Szene in den USA kennen. Und dann hatte ich halt auch das Angebot, da zu promovieren. Und das habe ich dann gerne angenommen, weil es gab mir die Möglichkeit, mal ein bisschen so eine Pause zu machen von diesem doch damals noch sehr engen deutschen Verständnis von Komponistinnen. So.
Ja, in der Genderforschung sind die, glaube ich, viel, viel weiter als wir, ne? Und machen das schon viel, viel länger. Das war, glaube ich, auch schon zu meinen Studienzeiten gab es das. Und ich glaube, diese Fächer gab es hier noch gar nicht in Deutschland, ne? Also, dass man sich überhaupt damit befasst oder das mal analysiert. Und das kann ich total verstehen. Gleichzeitig ist ja auch in Amerika noch viel zu tun.
Oh ja, ganz viel. Das ist also bei weitem überhaupt nicht besser jetzt insgesamt. Das ist einfach anders, würde ich sagen. Und natürlich ist es ja auch traurig, weil die Kultur gar nicht so verankert ist, in dem Sinne, auch überhaupt nicht so gefördert wird. Deswegen bin ich ja ganz viel in Deutschland nach wie vor. Ich bin in beiden Ländern. Aber in dem Moment, wo ich dann zum Promovieren in die USA gegangen bin, war das für mich so ein bisschen so eine kleine Pause von dem, von den Kämpfen, die ich hier so hatte. Die waren jetzt nicht täglich und so weiter, aber sie waren schon, es war so eine Grundstimmung. So.
Sehr interessant. Also. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen weiter ausholen. Möchte auch von dir wissen, wie du überhaupt zur neuen Musik gekommen bist.
Ja. Ich bin zur neuen Musik gekommen, weil ich zur Musik gekommen bin. Also das war irgendwie für mich nicht so eine Trennung. ist aber amüsant, weil ich als Kind eigentlich schon quasi neue Musik gemacht habe, ohne es zu wissen, dass man das so nennt. Und das fing an und ich weiß gar nicht, ob es einen Anfang hatte. Es war so nahtlos irgendwie. Das war eigentlich einfach ein erweitertes Spielen. Das, so wie Kinder spielen, das Spielen mit Klang. Und das war insbesondere mit einem Kumpel, den ich damals hatte. Mit dem zu zweit haben wir hatten da so alte Sampler irgendwie. Das waren ja alles die, was war das denn? Das waren die späten 80er. Dann haben wir damit irgendwie rumexperimentiert. Später hatten wir da noch so eine einfache Videokamera. Und der hatte einen, seine Eltern waren getrennt und sein Vater, der machte irgendwie so eine frühe Filmmusik irgendwie. Ich weiß genau, ich habe das nicht weiter verfolgt, aber der hatte dann solche Kassetten und die haben wir uns angehört. Das war dann also sehr so spannendes Zeug, was man irgendwie so für kleine Krimis dann wohl verwendet hatte. Und da waren wir auch sehr inspiriert von. Dann haben wir also auch Kinderkrimis sozusagen, also haben die natürlich nicht Kinderkrimis, es waren ordentliche, richtig ernstzunehmende Krimis, haben wir dann irgendwie uns ausgedacht und auch gefilmt und die Musik dazu. Also es war eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Und es ist witzig, dieser Kumpel von damals, der macht jetzt Schlager.
Ah, okay. Also ist auch in der Musik geblieben, aber.
Ist in der Musik geblieben, aber es ist irgendwie eine andere Richtung. Es ist wirklich lustig. Und also es war damals auch schon ganz schön viel mit Technik. Wir haben natürlich unsere Instrumente, die wir dann so gespielt haben, die haben wir auch eifrig aufgenommen. Klavier bei mir, später Cello, Blockflöte war nicht so viel drin, das war zu wenig. Aufregend sozusagen, das hat nicht so ganz in den Klang gepasst. Hätte ich damals gewusst, was man alles auf der Blockflöte machen kann, hätte ich es integriert, aber das war mir damals noch nicht so bewusst. Und er, mein Kumpel, der hatte noch irgendwie Gitarren und Schlagzeug und so weiter, aber auch kam auch vom Klavier. Und das führte dazu, dass weder er noch ich viel irgendwie unsere Etüden geübt haben. Wir haben die dann schon so geübt, aber so, dass man irgendwie nicht immer einen Schiffbruch erlitten hatte in den Klavier- und Cello-Stunden, das ging schon. Aber irgendwie war der Fokus von Anfang an wirklich auf dieser, es ist sowas zwischen Improvisation und Komposition gewesen und war dieses Aufnehmen davon und dann auch übereinanderschichten, war ganz wichtig. Und irgendwo habe ich auch noch alte Kassettenbänder, ich müsste mir die mal anhören. Genau, wirklich lustig. Ja, und so kam ich zur neuen Musik, ohne zu wissen, dass es neue Musik ist. Bisschen besser verstanden, was das ist, was ich da mache, habe ich dann, als ich dann in die Kinderkompositionsklasse kam, da habe ich dann auch tatsächlich gelernt, wie man sowas aufschreibt als Notation, damit andere Menschen das vielleicht auch spielen können. Und da fügte sich eins zum anderen und ich glaube, im Alter von 16 ungefähr, da war dann irgendwie ein Konzert in dieser Kinderkompositionsklasse, wo tatsächlich andere Menschen gespielt haben, was ich mir ausgedacht hatte. Und da war für mich klar, dass es total aufregend ist, dass ich dieses Mittel der Kommunikation habe, dass ich das gemeinsam, also es war für mich ein gemeinsames Erfinden, weil wir ja auch im Vorfeld gearbeitet hatten miteinander. Und dass diese Menschen das ernst nehmen, das war auch ein Aha-Erlebnis für mich, dass es eigentlich über dieses Kinderspiel hinausgehen kann. Und da war dann irgendwie, da fiel für mich der Entschluss, gut, das kann man studieren, das heißt Komposition, das will ich studieren.
Das klingt ja nach einem sehr roten Faden. Ich finde auch interessant, dass du das mit diesem Aufnehmen schon hattest, weil ich habe dich ja mal in Harvard besuchen dürfen und da hast du ja den PhD auch mit ganz viel Elektronik. Also du gehörst auch zu den Frauen, die sich da echt gut auskennen mit der Technik. Und der Prozess war ja auch irgendwie spannend, weil ich glaube, ich kam an, dann hast du noch was von mir aufgenommen, hast das parallel zu dem, was wir schon einstudiert haben, bearbeitet, damit es dann zum Konzert auch fertig war. Also das war spannend, auch vom Zeitlichen. Einiges auch ein bisschen knapp, glaube ich, aber war richtig cool. Genau. Was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit?
An Interpreten und Interpretinnen schätze ich besonders, wenn sie neugierig sind und Lust haben darauf, was zu machen. Mit mir oder generell mit Komponisten und Komponistinnen. Und wenn eine Begeisterung, eine Grundbegeisterung da ist und Experimentierfreude, vielleicht auch sogar Lust darauf, so Eigenes einzubringen. Ich schätze es sehr, wenn die mir was, wenn ich was lernen kann. Und also eine ganze Menge. Ich könnte da wahrscheinlich jetzt noch weitere Dinge finden. Aber das sind, glaube ich, so die im Großen und Ganzen die, die wichtigen Dinge. Und es ist auch wirklich so, dass die meisten, mit denen ich einen Draht habe, dann entwickeln sich da relativ schnell auch Freundschaften und so. Und es ist oft so, dass das die wenigen Menschen, die diesen Beruf ausüben, mit denen ich tatsächlich quasi kommunizieren kann. Also ich finde, merke immer wieder, dass es gar nicht so einfach ist, gemeinsame Themen zu finden, weil ich nicht mit jemandem, der oder die mit Kunst generell nichts zu tun hat. Das ist so echt schwierig. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, mit genau diesen Eigenschaften, die ich an Interpreten und Interpretinnen auch schätze. Und eine gewisse Verrücktheit irgendwie. Also wir sind ja alle ein bisschen... Das muss irgendwie sein, weil das ist eine tolle Arbeitsgrundlage irgendwie.
Ja, ich glaube auch immer, ich sage auch immer, Neugierde ist total wichtig oder war für mich auch immer so wichtig, neue Klänge zu erforschen. Gut, bei mir ist ja anders, ich führe sie dann aus und ich brauche euch, dass ihr mir gute Sachen schreibt.
Genau. Ach, du kannst es auch ohne. Habe ich schon mitbekommen.
Ich kann auch improvisieren, genau.
Aber ja.
Ich gebe mich auch gern euren guten Ideen hin, weil ihr das ja sehr gut könnt. Ich bin Sopranistin und ich weiß ja, dass du auch einiges für die menschliche Stimme geschrieben hast. Und da interessiert mich natürlich immer, was bedeutet es für dich, für die menschliche Stimme zu schreiben und was sind gegebenenfalls Herausforderungen?
Ich finde es total toll, für die menschliche Stimme zu schreiben, unter anderem auch, weil ich alles selber ausprobieren kann. Das liebe ich sehr. Ich habe jetzt gerade dieses Cello-Konzert geschrieben und das war auch eine Freude, weil ich ja das Cello, ich komme ja vom Cello und dann konnte ich alles ausprobieren. Und bei der menschlichen Stimme ist das natürlich immer so. Und wenn es eine männliche ist, dann kann ich das nicht alles komplett in der Tonhöhe ausprobieren, aber trotzdem doch nah dran. Das Unlimitierte, es gibt eigentlich keine Grenzen in dem Sinne bei der menschlichen Stimme. Die kann alles. Alles, was wir uns halt in unserem ja wahrscheinlich doch begrenzten Vorstellungsvermögen vorstellen können. Und die Instrumente kommen quasi alle von der menschlichen Stimme. Sie sind alle davon irgendwie, sind Weiterleitungen davon sozusagen. Das finde ich total aufregend. Da gibt es ganz viel zu erforschen. Ja, dann natürlich die Möglichkeit, mit Text zu arbeiten. Das ist sonst einfach schwierig. Das ist immer bei den anderen, zum Beispiel, wenn ich eine Flöte habe, kann ich natürlich den Text da rein sprechen oder flüstern oder so. Das geht schon. Bei vielen anderen Instrumenten geht es nicht wirklich so. Das ist dann immer so was irgendwie extra, was mit dem Instrument weniger zu tun hat. Und bei der Stimme ist es einfach eine Komponente, die ein Teil davon ist. Und dadurch kriege ich ja auch eine Bedeutungsebene. Dadurch kann ich dem eher abstrakten Medium des Klangs diese Bedeutung hinzufügen. Auch das finde ich total spannend, da auch dieses riesige Feld von sehr klarer Bedeutung zu gar keiner Bedeutung und Assoziationen erzeugen. Ja, dieses riesige Feld zu erforschen, ist total schön. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel was für Musiktheater komponiere, habe ich natürlich damit zu tun, dass wenn ich jetzt Tonhöhen vorschreibe, dass Sängerinnen und Sänger natürlich diese Tonhöhen irgendwie, die brauchen ein Gerüst, in dem sie sich bewegen können. Das ist immer wieder eine, also ich finde es aber eine schöne Herausforderung. Da muss ich mit dran denken beim Komponieren. Da kann ich nicht einfach irgendwas machen und dann davon ausgehen, dass das vom Himmel fällt.
Also ich weiß das auch immer sehr zu schätzen, das, was du sagst, dass du das auch selber ausprobierst. Ich finde, das merken wir Interpretinnen oder auch Sängerinnen sofort. Und das ist dann auch in der Zusammenarbeit sehr, sehr schön, weil das irgendwie eine andere Grundlage gibt. Und weil du auch Musiktheater angesprochen hast, ich werde ja auch manchmal von Komponistin gefragt, gibt es irgendwie was wir wie schreiben können, dass es vielleicht irgendwie leichter ist oder leichter in den Kopf geht. Und was ich dann auch oft sage, und ich meine, dass ich das oft auch bei deinen Stücken, die ich gesungen habe, erlebt hat, wenn es möglich ist, also dir ist es oft gelungen, hast du es dann in einen Viervierteltakt reingekriegt, zwar trotzdem irgendwie komplexe Rhythmen, aber ich habe immer das Gefühl, es ist vor allem, wenn du dann, kannst zwar den Dirigent visuell sehen, aber sonst noch bist du ja in der Rolle. Und da fand ich das immer viel angenehmer, wenn ich so einen durchgängigen Puls habe, an dem ich dann alles aufhänge, als wenn ich noch so, oh, jetzt kommt wieder ein Taktwechsel und dies und das. Also das gebe ich auch immer so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, vielleicht ist das auch nicht bei jeder Musik möglich, aber das ist mir bei dir immer sehr positiv aufgefallen.
Ja, schön. Genau, das ist eigentlich total wichtig, denn auch das ist es ja, dass es fändet ja alles auswendig statt. Auch das vergessen Komponistinnen und Komponisten gern mal. Also ich merke das in der Arbeit mit den Studierenden oder wenn wir für unser kleines Festival irgendwie Partituren anschauen. Da gibt es tatsächlich vieles, was aus dem Denken des Komponierens quasi herauskommt in die Partitur und dann aber eigentlich noch mal einen weiteren Filter durchlaufen müsste, damit es wirklich auch gedacht ist von der Perspektive der Sängerin und des Sängers. Und sowas wie Taktwechsel sind eben total, das ist wichtig. Ich bin sehr froh, dass du das sagst, denn so kriegen wir vielleicht ja einfach Sachen, also einfach Partituren vielleicht auch mal hin, die einfach an Stadt- und Staatstheatern gerne auch einstudiert werden, weil wenn du dann eine Hürde hast, die es einfach den Leuten, die am Haus beschäftigt sind, so schwer macht, dann sowas einzustudieren, das ist ja irgendwie kontraproduktiv. Das ist ja schade. Und vieles kann man, wie du sagst, man kann ganz viel einfach anders notieren. Notation ist nur ein Kommunikationsmittel und es ist nicht das Kunstwerk an sich sozusagen. Und da könnten wir, das ist oft irgendwie mühsam als Komponistin und Komponist, aber das können wir tatsächlich auf uns nehmen und sollten auf uns nehmen, dass wir dieses Kommunikationsmittel zu etwas machen, was auch wirklich kommuniziert und nicht das Gegenteil.
Also was ich ja auch immer sage oder feststelle, ich meine, ich bekomme ja auch viele Noten und arbeite mit vielen Leuten zusammen und es gibt halt Komponistinnen, die mir wirklich super Material geben, also wo die Noten, die sind lesbar, die sind irgendwie in einem vernünftigen Format, also eigentlich total banale Dinge, aber die sind so, dass ich mich wirklich mit diesen Noten an mein Klavier, wo ich einstudiere, hinsetzen kann und sofort loslegen kann. Ich kriege aber auch manchmal Noten, da kann ich entweder irgendwas nicht lesen oder es ist irgendwie so, keine Ahnung, ich muss mir erstmal was zurechtkleben, wo ich erstmal eine Vorarbeit machen muss oder ich muss noch irgendwas transponieren oder was weiß ich, das kann ich machen. Aber ich sage dann immer, Leute, in der Zeit, wo ich das jetzt mache, sollte ich eigentlich das Stück schon üben. Und wenn ich das Stück üben würde, wäre es am Schluss besser, als wenn ich jetzt sozusagen mit der Organisation oder mit dem, was da jetzt vielleicht irgendwie mir nicht so ideal gegeben wird. Und das ist halt auch immer was ich zu bedenken gebe. Das ist ja, wir haben ja alle nur so eine, sage ich, limitierte Zeit, in der ich dann ein Stück einstudiere und der Komponist, die Komponistin entscheidet, bin ich noch mit diesem Nebenkram beschäftigt oder bin ich halt wirklich right on? Und genau. Und natürlich macht es mir auch mehr Spaß, wenn ich weiß, ich kann loslegen, als wenn ich denke, oh, jetzt musst du das noch irgendwie, nee, das geht so gar nicht, das musst du jetzt also irgendwie anders legen, oh, diese Stimme verstehst eigentlich auch nicht, was das ist, okay, erstmal, ne, damit beschäftigen. Und genau, jetzt bist du ja auch Professorin für Komposition, eben in an der University of Albuquerque. Was heißt das jetzt?
New Mexico. University of New Mexico.
Ah, okay, genau. Aber sie ist in Albuquerque.
Die ist in Albuquerque.
Okay, University
of Albuquerque. Aber sie ist auch an anderen, die ist an anderen Standorten auch, ist ein riesiger Bundesstaat. Deswegen heißt sie University of New Mexico und wie unsere, wie sagt man, Präsidentin gerne sagt, University for New Mexico.
Okay, cool. Dann haben wir das jetzt klar. Dort unterrichtest du. Und wie ist das jetzt für dich, deine Erfahrung, deinen Wissensschatz weiterzugeben an die Studentinnen?
Das ist toll, das mag ich sehr. Ich begegne da ja auch völlig unterschiedlichen Menschen. Auch sehr spannend für mich als in Deutschland Aufgewachsene ist ja, dass ganz viele da quasi einfach kulturell komplett anders aufgewachsen sind als ich. Das genieße ich sehr. Und dann entstehen da oft ganz spannende Dialoge und ja, einfach schöne Begegnungen. Und ich unterrichte da also fast nur Komposition, ganz viel im Einzelunterricht, also wie an der Musikhochschule. Ich mache auch Orchestration, also Instrumentation. Da begegne ich dann auch Studierenden, die jetzt nicht auf Komposition spezialisiert sind. Auch das ist total schön und super. Und es entstehen auch eigentlich durch diesen Standort dann ganz oft ganz spannende Projekte, wo es auch um die Kultur dort geht. Also zum Beispiel gibt es da eine von vielen Legenden, Ja Llorona. Das ist im spanischen Kulturbereich auch angesiedelt, aber es ist wirklich auch spezifisch für New Mexico. Das ist so eine Legende von einer Frau, die quasi als Untote am Fluss wandelt. Und die hat dann in verschiedenen Varianten dieser Legende hat so verschiedene Vorgeschichte. Irgendwie geht es auch um ihre eigenen Kinder, die sie vielleicht auch getötet hat aus irgendeinem Grund. Also es ist, kann auch hochdramatisch sein und es ist sehr so unheimlich eigentlich, aber auch diese Frau ist irgendwie auch eine ganz, also sie ist ganz wichtig in der Kultur in New Mexico und für viele verschiedene, dieses ist ja so ein ganz interessant, es gibt ja ganz viele Native Americans da, mit der ältesten menschlichen Kultur, die wir da kennen. Das ist einer von zwei Bundesstaaten in USA, wo die auch tatsächlich noch in guter Zahl vorhanden sind sozusagen. Sonst in anderen Bereichen sind sie vertrieben worden oder getötet worden. Und hier in New Mexico sind die noch da und in Alaska sind sie auch noch da und prägen die Stadt und prägen das Bundesland und prägen die Kultur. Und die habe ich auch immer wieder als Studierende. Und dann gibt es ja auch die alte spanische Kultur, die Hispanics, die sind auch oft irgendwie, also diese Kulturen haben sich auch vermischt. Auch das merkt man auch beim Essen, das ist auch ganz einzigartig. Das Chili ist da ganz besonders. Das ist wie, wenn man hier Wein verköstigt, da verköstigt man dort Chili und die Kenner und Kennerinnen können dann sagen, wo das gewachsen ist, wann es geerntet wurde, welche Art und so weiter. Also völlig wahnsinnig, das ist ganz toll. Ja, und zum Beispiel solche Legenden, die halten dann auch mal Einzug in irgendwelche Kompositionsprojekte. Das ist jetzt nur ein Beispiel, die Ja Llorona. Gibt es so viele andere und da lerne ich ganz viel. Das ist total toll und dann gibt es auch mehr noch einfach quasi Riten, die jetzt mit christlicher Kultur nichts zu tun haben. Auch die sind immer wieder im Hintergrund von irgendwelchen Kompositionsprojekten. Und dann gibt es ganz automatisch auch so eine Verbindung von, weiß ich nicht, Tanz und Musik oder Film, Fotografie. Das sind auch ganz, ganz aktive Departments bei uns. Da finden sich die Studierenden zusammen und machen, ohne dass ich da jetzt was sagen müsste, einfach quasi so kleine Gesamtkunstwerke und ja, aus ihrer eigenen Kultur heraus. Und das ist, das genieße ich sehr. Das ist sehr, sehr schön, eine schöne Arbeit.
Ja, klingt kreativ und sehr spannend. Ja, wir haben ja jetzt schon erfahren, genau, du komponierst, du hast eine Familie, du bist Professorin. Wie wuppst du alles? Wie ist dein Zeitmanagement und kannst uns irgendetwas empfehlen?
Na, da bin ich die Falsche. Das Zeitmanagement ist nicht gut. Das werde ich vielleicht kurz vor meinem Tod dann vielleicht rausgefunden haben oder auch nicht. Also es verlegt sich ganz viel in die Nacht, was dann dazu führt, dass ich dann oft müde bin und dann bin ich auch schlecht gelaunt. Also das ist kein gutes Rezept eigentlich. Also bei mir ist es total in so Zyklen. Es gibt dann so irre Produktionszyklen, je nachdem auch was an der Uni ist. Wir machen auch noch ein Festival einmal im Jahr. Da ist davor immer super stressig. Das machen ich und mein Lebenspartner eigentlich relativ. Gibt es noch ein paar, die auch unsere Program Specialist macht mit. Aber wir sind ein kleines Team und da haben wir natürlich dann das ist ein relativ dafür eigentlich zu großes Festival mehrtägig mit vielen Konzerten. Ist dann immer zu viel und dann staut sich es immer. Und beim Komponieren ist es ähnlich. Natürlich muss ich irgendwie funktional bleiben für die Kinder. Das ist ganz gut. Also Kinder bringen durch, also es ist natürlich total toll, mit Kindern zu leben, aber auch für das Zeitmanagement gar nicht schlecht, weil man ist dann so ein bisschen weniger, man muss ein bisschen weniger wahnsinnig sein, so im Alltag. Man muss irgendwie die Dinge auf die Reihe kriegen. Aber ja, im Prinzip ist es so, dass ganz über viele Jahre, also da ist irgendwie sowas wie Urlaub, haben wir eigentlich ganz selten gemacht. Das so, wo man irgendwie Sightseeing macht, das gibt's fast gar nicht. Das bedauere ich ein bisschen. Das möchte ich eigentlich gerne irgendwie integrieren, auch für die Kinder, weil die sich sehr interessieren, mal dieses oder jenes zu sehen. Und das haben wir viel zu wenig gemacht. Und sowas fällt halt irgendwie hinten runter. Oder auch wenn in so irren Produktionsphasen fällt auch hinten runter, dass wir mal irgendwie als Familie mal einen Spaziergang machen. Das ist dann gar nicht. Das ist dann nur irgendwie ohne Peter oder ohne mich oder gar nicht. Also von daher, das ist irgendwie ein bisschen so ein Dauerbrenner-Thema, was ich noch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt habe. Bisher hat immer alles Klopf auf Holz irgendwie trotzdem geklappt, aber es ist, ich wünsche mir da echt ein bisschen mehr Durchblick oder wahrscheinlich muss ich einfach öfter Nein sagen. Ich glaube, nur so geht's dann, wenn mir die anderen Dinge, wie zum Beispiel mal gemeinsam spazieren gehen, wenn die mir doch wirklich wichtig sind und das sind sie, dann geht es nicht anders, als einfach woanders was wegzulassen.
Und wofür bist du derzeit dankbar?
Für sehr viel bin ich dankbar. Wir machen tatsächlich auch als Familie beim Abendessen, das kriegen wir dann doch hin, gemeinsam Abend zu essen, das ist mir auch sehr wichtig, das ist so ein bisschen das einzige Feste am Tag. Auch jetzt in dieser Corona-Zeit, da machen wir immer so eine Dankbarkeitsrunde.
Ach, schön.
Seit vielen Jahren, ja, genau. Die Kinder wachsen ja auch ohne Religion auf und insofern ist es ein bisschen ein Ersatz. So finde ich total wichtig. Dankbarkeit ist also zum einen eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also fängt an, dass ich dankbar bin für diese Erde, die uns ernährt. Insofern, also eine Selbstverständlichkeit, aber auch etwas, was man sich immer wieder bewusst machen muss und soll, finde ich. Ich bin dankbar für Gesundheit, das kommt ganz oft, auch gerade jetzt. Ich finde, wir können alle dankbar sein, wenn wir diese Pandemie überleben. Dankbar dafür, dass ich nach wie vor Arbeit habe. Auch das ist dankbar dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und dass ich zu essen habe. Das sind alles Sachen, die sind jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen deutlicher geworden wegen dieser Pandemie. Dankbar für Frieden, dankbar, dass wir nicht in einem Krieg leben müssen. Also da ist es wahnsinnig viel, da kann ich jetzt noch 2 Stunden aufzählen. Aber natürlich auch dankbar jetzt wieder auf die Musik bezogen, zum Beispiel, dass wir dieses Konzert machen konnten, dass ich Gelegenheit hatte, in der letzten Zeit trotz Corona doch immer wieder auch Sachen zu hören, die ich mir ausgedacht habe, mit Menschen zu arbeiten. Das ist toll, dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Und Ich bin auch dankbar, wenn es ja jetzt nicht perfekt funktioniert, zum Beispiel, dass in Deutschland, dass sie doch ganz stark versuchen zu sorgen für die Kultur und zu sorgen für Musikerinnen und Musiker, indem sie Gelder bereitstellen. Und auch wenn das wirklich nicht alles perfekt ist, das ist doch, das finde ich total toll. Und da ist zum Beispiel Deutschland, es gibt ein paar andere Länder, die das auch tun, aber jetzt verglichen mit USA, das ist klasse hier. In USA ist das alles irgendwie Privatinitiative und viel weniger gut organisiert. Die Leute müssen teilweise ihre Berufe wechseln. Das ist ja hier sicher auch so, aber eben nicht in diesem Ausmaß. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass es in Deutschland irgendwie doch einigermaßen funktioniert.
Und wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich hatte immer unheimlich viel Glück in meinem Leben. Auch dafür bin ich übrigens sehr dankbar. Und ich hatte sehr viele Lehrerinnen und Lehrer ich hatte auch ein paar, die ich jetzt dann längere Jahre hatte, vor allem am Anfang, die haben mich schon sehr geprägt. Also angefangen bei dem Lehrer meiner Kindheit, Kurt Meiering, und dann Volker Blumenthaler, bei dem ich in Nürnberg studiert habe, auch Adriana Hölzki und Theo Brandmüller. Ich würde sagen, die vier sind so die, mit denen ich am intensivsten studiert habe. Und als ich eben quasi noch wirklich eine junge Studentin war, aber auch andere, die danach kamen, haben mich auch sehr geprägt. Wie gesagt, durch die Promotion, und da war so ein Wechsel, dann hatte ich dann ganz viele verschiedene Einflüsse. Das war ganz toll, verschiedene Ideen. Aber natürlich, eigentlich fängt es ja mit meiner Familie an. Die hat mich natürlich total stark geprägt. Meine Eltern, meine vier Schwestern, dieser bunte Haushalt, die sogenannte Patchwork-Familie, in der ich aufgewachsen bin, ganz stark geprägt und in bunter, vielfältiger und generell toller Weise einfach. Und nicht zuletzt auch einfach Kunstwerke und auch Musiken, die fasse ich unter Kunstwerke, oder auch Literatur, auch das einfach quasi gefasst als Kunstwerke, denen ich so begegnet bin, und natürlich die dementsprechend die Autorinnen und Autoren über die Jahre. Und das ist immer noch was, das geht weiter. Also da komme ich auf irgendwelche Ideen, oder ich finde es so toll, dass ich es irgendwie integrieren möchte in meine eigene Komposition. Auch da kann ich jetzt, da fällt mir noch ein, was mich auch sehr prägt, ist natürlich der Ort, an dem ich mich befinde. Der schlägt sich immer in meine, in den Klängen nieder, die ich so komponiere, erdenke. Und da ist New Mexico ganz wichtig. Dann hatte ich auch einen Arbeitsaufenthalt in Indien. Das war ganz wichtig. Es war natürlich auch die Musik dort, aber schon auch die Umgebung, diese Gerüche, unglaublich, diese Gewürze, und sowas habe ich nie seitdem nicht mehr erlebt. Oder auch andere Arbeitsaufenthalte, wo ich länger war, das findet sich dann auch manchmal direkt in irgendwelchen Titeln. In Amsterdam hatte ich was komponiert, da ging es dann ganz viel um den Wind, den hatte ich so vorher auch nicht erlebt, so als Beispiel. Und vielleicht zu guter Letzt natürlich mein Partner, der Peter, auch Komponist. Wir beeinflussen uns irgendwie gegenseitig im Täglichen. Manchmal komponieren wir auch was. Und das ist total toll, weil wir einfach gegenseitig dann Brainstorming machen oder, weiß ich nicht, diskutieren. Das ist toll. Und ganz bestimmt, das kann ich gar nicht so genau sagen, wo ich da aufhöre und wo er da anfängt, sozusagen im Sinne von Ideen und so, weil da spinnen wir ganz viel gemeinsam. Deswegen ist es wahrscheinlich vielleicht im Moment in dem Sinne der größte Einfluss.
Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem Musikbusiness, und wie gelingt dir das?
Ja, das ist, eigentlich hat es, glaube ich, damit zu tun, das komponieren zu dürfen, was ich komponieren möchte. Und das gelingt mir im besten Falle, wenn ich dann das mit Leuten verwirklichen kann, die das auch willkommen heißen. Also zum Beispiel ist das ein Grund, dass ich bisher eigentlich keine Filmmusik so gemacht habe, auch wenn sich ab und zu mal die Gelegenheit geboten hätte. Dann war das für mich oder Projekte in ähnlicher Art und Weise, wenn es wenn da so irgendwie stärkere Vorgaben waren, hier brauchen wir irgendwie dieses und jenes, dann habe ich da oft, da verliere ich dann oft das Interesse. Das heißt aber gar nicht unbedingt, dass es nicht für jemand anderen so wäre, dass er oder sie sich da treu und authentisch wäre. Aber für mich, glaube ich, ist das, bedeutet das, dass ich das dann eher nicht tue oder einfach daran kein Interesse habe. In der Arbeit mit Studierenden, finde ich, ist diese Frage sogar, taucht häufiger auf. Also es ist gar nicht so einfach. Ich habe zum Beispiel im Moment einen Studierenden, der möchte eigentlich am liebsten nur irgendwie Bach-Inventionen schreiben. und das ist gar nicht so einfach. Der findet, dass es sein authentisches Ich ist sozusagen. Er ist die Reinkarnation von Johann Sebastian. Und er möchte das weiterführen. Und mir liegt natürlich daran, dass der auch irgendwie versucht, was zu finden, was darüber hinausgeht oder sich auf die Entdeckungsreise begibt, dessen, was dahinter liegt vielleicht. Wenn das jetzt eine Landschaft wäre und das ist der erste Berg, den er erklimmt, dann soll er doch auch noch weiter wandern. Und da ist es so ein bisschen im Moment unlösbar. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil ich glaube, für ihn ist es ganz im Innersten authentisch, das zu tun, was er da macht. Und oder ja, einfach quasi genau das weiter zu tun und nicht irgendwie woanders zu gucken. Und ich glaube, das muss jeder und jede im Innersten irgendwie selber rausfinden, was das ist. Und das hat natürlich auch mit dem ganzen Aufwachsen und mit dem mit der Sozialisation, mit allem zu tun, was einen und eine ausmacht. Und weil bei den Studierenden kann ich da nur versuchen, irgendwie zu helfen, dass sie das finden. Weil ich glaube, es ist schon ganz wichtig, wenn man irgendwie sich so vorkommt, als würde man irgendwie nur was Falsches machen sozusagen, was gar nicht aus einem herauskommt oder einer herauskommt, dann ist es auf Dauer keine schöne Arbeit, glaube ich.
Ist natürlich auch, also kann ich nur auch von mir sagen, also für mich ist es auch so ein lebenslanger Prozess.
Also, ganz genau, das ist total. Und es ändert sich auch ab und zu.
Genau, weil ich mich ja auch selber besser kennenlerne und dann weiß, das bin ich oder das bin ich jetzt. Und auch so dann diesen Mut zu haben, ja eben nicht irgendwie irgendwelchen Leuten gefallen zu müssen oder so. Also ich habe festgestellt, umso mehr mir das egal ist und ich einfach mein Ding mache, dass das für alle Beteiligten viel besser ist.
Ganz genau, ja. Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, der ist total wichtig. Auch das ist so, ich glaube, ein bisschen das war auch dieses in die USA gehen, so ein bisschen eine Befreiung davon für mich auch, weil es hier einfach noch viel stärker zumindest war. Ich glaube, weniger ist, dass man so oder so komponiert. Und ich hatte ja das wunderbare Glück, Lehrer und Lehrerinnen zu haben, das war denen schnurzegal, allen Vieren. Aber wenn man dann halt quasi, weiß ich nicht, anderweitig mit Leuten arbeitet, irgendwie beteiligt sind, dann kriegt man das schon irgendwie mit. Ne? Weiß ich nicht, so Kommentare wie, als ich dann in die USA ging, dann habe ich dann schon auch Kommentare gekriegt wie, ach, deine Musik klingt so amerikanisch jetzt. Ich wusste jetzt gar nicht, was das jetzt sein soll und was dieser Kommentar bedeutet. Ist das jetzt gut oder schlecht? Aber genau das Darum geht es, glaube ich. Das ist das, was du auch eben sagtest. Im besten Falle ist mir das, finde ich das dann amüsant und vielleicht entspinnt sich dann eine interessante Diskussion, aber eigentlich ist es mir im Grunde egal.
Und was bedeutet für dich Erfolg?
ganz konkret gesprochen ist Erfolg für mich, wenn ich die Möglichkeit bekomme, tatsächlich aus diesen Punkten und Linien einen Klang zu machen. Und oft, fast immer eigentlich nur, brauche ich ja doch andere Menschen dafür. Und Erfolg ist es dann auch weitergedacht, wenn das ein fruchtbares, interessantes, spannendes, aufregendes, gutes Erlebnis ist, aus diesen Punkten und Linien diesen Klang zu machen mit anderen. Ja, das ist so ein, das ist diese Art von Erfolg führt dazu, dass ich dann Lust habe, das nächste Projekt zu machen. Wenn es so nicht wäre, also ich denke manchmal dran, es gibt ja auch in der Vergangenheit, weiß ich nicht, Schubert und andere, die tatsächlich komponiert haben und das nicht gehört haben. Also bei Schuberts Sinfonien zum Beispiel, finde ich sehr beachtlich und könnte ich mir so im Moment nicht vorstellen. Vielleicht ändert sich das noch, aber ich glaube, ich würde mir die Motivation fehlen. Und insofern ist dieser quasi Erfolg dann tatsächlich das zur Aufführung zu bringen und zu proben, ist für mich auch eine Motivation. Und natürlich ist ein Erfolg auch, wenn jemand von einem Stück, das sie gehört haben oder auch die Partitur gesehen haben, dass es interessant genug ist, mich zu fragen, ob wir was machen wollen, zum Beispiel gemeinsam. Auch das ist ein toller Erfolg. Also der ist schon ganz wichtig. Aber ich brauche es überhaupt nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt keine, wie sagt man, Basket.
Bucketlist. Ach,
nee. Bitte Bucketlist, genau. Das siehst du, das sagst du mir, wie das heißt. Ich bin jetzt schon seit fast 3 Wochen hier, jetzt habe ich schon wieder alles Englische vergessen. So geht es mir immer. Ich vergesse sogar meine Adresse in den USA und meine Telefonnummer. Und umgekehrt auch. Aber jedenfalls, genau, Bucketlist. Und sowas habe ich jetzt nicht, dass ich irgendwie finde, ich müsste jetzt dieses und jenes oder auf diesem Festival irgendwie mal rumtingeln oder so. Ist mir eigentlich herzlich egal.
Und hast du eine Vision oder was treibt dich an?
Eine Vision? Also, da schließt sich der Kreis ein bisschen zum Künstlerinnenpreis. Das ist eine Vision eigentlich mehr so gesamtgesellschaftlich. Fände ich es toll, wenn wir so eine geschlechtergerechtere Kulturlandschaft hinbekämen. Und da trage ich gerne meinen Teil dazu bei. Künstlerisch gesehen habe ich, sind, glaube ich, irgendwie mehrere verschiedene, also das ist ein ganz, also ja, das ist gar nicht so gut in Worte zu fassen. Also ich habe schon irgendwie Klangvisionen, die kann ich aber, die müsste ich jetzt hier mehrstimmig singen. also ich habe, oder sagen wir mal, unheimlich viele Ideen, was ich alles noch so in Klang verwirklichen möchte. Manchmal mache ich mir dann auch irgendwelche kleinen Notizen, damit ich mich dann wieder daran erinnere. Das sind dann auch so deutsch-englische gemischte Halbsätze, die würde kein anderer Mensch verstehen. So, ja, und jetzt nochmal quasi aus der Kultur heraus, quasi im Größeren, beschäftigt mich natürlich die Klimakrise sehr, einfach weil wir uns alle damit sehr beschäftigen sollten, aber auch weil meine Kinder natürlich unmittelbar betroffen sind. Wir auch, aber meine Kinder noch länger, weil sie noch länger leben werden, im günstigsten Falle. Und ja, da fände ich es einfach toll, wenn wir irgendwie das ein bisschen stärker, also nicht bisschen ist das falsche Wort, viel, viel, viel stärker, wenn wir wirklich in den Krisenmodus, so wie wir in der Pandemie jetzt uns befinden, dass wir da einfach eigentlich nahtlos weitermachen mit der Klimakrise.
Ja.
ist keine schöne Vision im Sinne von like, da ist jetzt ein englisches Wort reingekommen, im Sinne von es ist unbequem und unangenehm und da wird mit vielen Einschränkungen einhergehen, aber ich wünsche mir sehr, dass wir das hinkriegen und dass wir nicht das Leben auf der Erde auslöschen.
Wow, okay.
Ja, Entschuldigung, das war jetzt überhaupt gar nicht mehr, da ging es jetzt gerade nicht um Musik, aber ja.
Das ist wichtig. Alles möglich hier, genau. Wir sind tatsächlich jetzt am Ende des Interviews angekommen und meine letzte Frage an dich lautet, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
Welchen Tipp? Muss es einer sein oder dürfen es mehrere sein?
Du darfst so viel raushauen, wie du möchtest.
ja, also, sie sollen wach bleiben. Und da denke ich jetzt insbesondere auch an die letzten 4 Jahre in den USA mit Trump. Das war, ging es im Kompositionsunterricht natürlich auch immer wieder darum und die Gefahr, ins Totalitäre zu rutschen. Und die haben wir ja hier in Deutschland auch und in ganz Europa. Und neben der Klimakrise finde ich, das ist eins der brennendsten, wichtigsten Themen. Und das ist was, wo wir Künstlerinnen und Künstler ganz direkt Stellung beziehen können, auch in unserer Kunst. Und wach zu bleiben und Stellung zu beziehen und ja, ist was, was ich Ihnen, meinen Studierenden, immer ans Herz lege, auch in ihrer Kunst. Ein anderes, es ist ein Zitat, das kann ich jetzt mal gerade ablesen. Moment. Das ist was ich sehr
vorbereitet.
Gerne. Genau. Nee, das ist quasi, weil das ist, hat eine hier, mit der ich Kontakt hatte letztens, tatsächlich so in ihrer E-Mail immer unten drin stehen. Das ist auch ganz bekannt in meinem englischsprachigen Raum von Mary Oliver. Die schreibt oder hat, ich glaube, sie ist schon gestorben, ganz tolle Gedichte geschrieben und ein Zitat von ihr. Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Und das finde ich ganz schön, gerade für junge Künstlerinnen und Künstler. Zum einen das one life, also wirklich sich darauf zu fokussieren, dass wir haben zumindest wahrscheinlich nur dieses eine Leben. Und jetzt mach die Sachen, die du machen möchtest, jetzt. Und dann wild and precious life ist auch ganz wunderbar, finde ich, weil wir sind dort doch tatsächlich, wir sind Menschen und wir sagen immer, wir sind keine Tiere, aber im Sinne von, wir dürfen und sollen wild sein und dieses Leben ist ein wildes Leben und das quasi zu bejahen und zu umarmen, finde ich total wichtig und total schön. Da ist ganz viel mit allen Schwierigkeiten und allen schweren und traurigen Dingen, da ist ganz viel Potenzial, finde ich. Und precious life, also das Besondere, das auch zerbrechliche, unwiederholbare, also das ist einfach, dass wir es nehmen als das Besondere, das es ist. Und auch das quasi bejahen. Und dann, what is it that you plan to do? Auch dieses, das ist ganz toll, finde ich, im Sinne von, wir haben es in der Hand, wir planen das. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier dieses Studium mache oder irgendwie dieses Projekt und dann müssen diese Dinge passieren. Nein, es ist komplett in unserer Hand, ist auch in unserer Verantwortung. Da ist auch ganz großes Potenzial. Und da spielt es auch rein, was ich vorher sagte, mit diesem Wachbleiben und diesem Stellung beziehen. Denn es ist nicht so, dass wir irgendwie als Künstlerinnen und Künstler getrennt sind von den Dingen, die passieren. Ja, deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir irgendwie politisch wach sind und bleiben und auch sonst irgendwie eigentlich im besten Falle auch Aktivistinnen und Aktivisten sind.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, Carola.
Ich danke,
dass du mir heute diese Zeit geschenkt hast, dass du so viel spannende und auch persönliche Sachen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir natürlich noch einen guten Aufenthalt in Deutschland, auch eine gute Rückkehr. Gratuliere nochmal ganz herzlich zu dem Preis und freue mich auch, wenn wir uns mal wiedersehen würden.
Ja, das würde ich auch sehr schön finden. Das planen wir doch für nach Corona, da machen wir das.
Das wäre doch schön. Ja, danke dir. Ja,
sehr schön. Ich danke.
Dies war also das Interview mit Carola Obermüller und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und Zuschriften über E-Mail oder Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und ihn deinen Freunden und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.